Wir lesen im Wort Gottes 1. Mose 49. 1. Mose 49. Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren Vater. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser. Du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen. Du hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Simeon und Levi sind Brüder. Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig, und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der Schiffe, und er lehnt sich an Zidon an. Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt, und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein frohnpflichtiger Knecht. Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Denn Gad drängt eine Schar, aber er drängt sie zurück. Von Asser. Fettes ist sein Brot, und er gibt königliche Leckerbissen. Naphtali ist eine losgelassene Hirschkuh. Er kann schöne Worte machen. Josef ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn, aber sein Bogen bleibt unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Von den Händen des mächtigen Jakobs, vom Namen des Hirten des Felsens Israels, von dem Gott deines Vaters, er wird dir beistehen, von dem Allmächtigen, er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes. Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Benjamin ist ein reisender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Diese alle sind die 12 Stämme Israels, und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat, und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen. Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen: Ich werde zu meinem Volk versammelt werden. Begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters, in der Höhle Machpela Mamre gegenüber im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, ebenso Isaak und seine Frau Rebekka, und dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurde den Hethitern abgekauft. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Soweit das Wort Gottes aus der Heiligen Schrift. Liebe Geschwister, wir haben jetzt hier sehr vieles gehört und das ist bedeutend, nicht nur für die unmittelbaren Söhne Jakobs oder Israels, sondern für die Stämme, die aus ihnen, aus ihren Ländern hervorgehen. Und es hat Bedeutung, bis der Messias kommt, wie wir vielleicht auch schon beim Lesen herausgehört haben an einzelnen Stellen. Hier ist also prophetisch in Zukunftsvoraussagung bekannt gemacht die gesamte weitere Geschichte Israels, ja letztendlich auch die ganze Menschheitsgeschichte. Es wird gesagt, was in künftigen Tagen geschehen soll. Und wer nicht an Zukunftsprophetie glaubt, der muss sehr blind sein, denn alles das ist schon eingetroffen. Wir werden heute einige Beispiele hören oder manches wird auch noch eintreffen. Gehen wir gleich zum ersten Sohn. Es kommen zunächst hier die Söhne, die Jakob von Lea geboren wurden, von seiner Frau, die er als erste geheiratet hat, vor seiner geliebten Rahel. Und dann hatte er noch zwei Nebenfrauen gehabt. Die Reihenfolge ist nicht ganz streng, aber zunächst hier die Söhne der Lea, Ruben. Ruben heißt, siehe, ein Sohn. Er ist der Erstgeborene. Und der Erstgeborene hat normalerweise auch das Erstgeburtsrecht und den Erstgeburtssegen. Das bedeutet, dass ihm an sich das größte Gebiet zufallen müsste, normalerweise, dass er den Vorrang hat vor seinen Brüdern und Geschwistern und dass ihm auch eine fürstliche Rolle zukommen müsste. Das heißt, es müsste an sich ihm als dem Erstgeborenen zustehen in der Heilsgeschichte, dass auch später Könige aus seinen Ländern im weiteren Sinne hervorgehen. Aber es ist nicht der Fall. Und warum das so ist, nennt Isaak. Jakob hier, jetzt kommen wir ganz durcheinander, ja. Jakob, Israel hier, die Erzväter. Und zwar wird zunächst lobend gesagt, er ist der Erstling meiner Stärke, der erstgeborene Sohn, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Also der Vater ist nicht parteiisch, er stellt durchaus differenziert ihn dar, er beschreibt zunächst positive Seiten bei ihm, die ihn auszeichnen auch vor seinen Brüdern, aber dann kommt eben diese gravierende Sünde, die er begangen hat. Und so merken wir, dass auch wenn wir schon einen solchen Fehltritt im Leben machen, dass das uns weiterhin prägt, auch in unserem Leben, wenn so etwas passieren sollte. So war es bei Ruben. Du warst wie brodelndes Wasser, du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen. Du hast es dort entweiht. Und dann sagt, heißt es noch, er stieg auf mein Lager, sicher mit großem Schmerz gesagt. Wir haben es gehört in den früheren Bibelarbeiten. Er hat es sich zur Nebenfrau Jakobs gelegt, zur Bilha. Fast schon, könnte man sagen, so etwas wie seine Halbmutter, ja. Und hat praktisch eine inzestuöse, blutschänderische Tat begangen. Zwar war es nicht seine leibliche Mutter, aber es war immerhin eine Nebenfrau seines Vaters. Damals war ja die Polygamie von Gott zugelassen, aber es liegt nicht in der Schöpfungsordnung des Herrn. Das ist ganz klar auch im Neuen Testament. Aber bei den Erzvätern, wo die Menschheit sich noch in besonderer Weise vermehrte, wo die Stämme sich ausbreiteten, hatte Gott das zugelassen. Und so hatte er sich zur Nebenfrau Jakobs, zur Bilha, gelegt. Brodelndes Wasser, unbeherrscht, unmoralisch. Und deshalb wird er zwar nicht jetzt vom Vater in Grund und Boden verdammt, aber es wird immerhin gesagt, er hat das Ehebett des Vaters entweiht. Und er wird auch nicht den Vorrang haben. Du wirst nicht den Vorzug haben. Er hat ihn aber nicht als Stamm jetzt völlig ausrotten, aussterben lassen, sondern wir müssen auch eine wichtige Parallelstelle dazu betrachten, die etwa 450 Jahre später entstanden ist, wo auch der Segen an die zwölf Stämme wiederholt wird, aber nochmal etwas heilsgeschichtlich weitergeführter Form bei Mose. Und zwar in 5. Mose 33, Vers 6, da heißt es über Ruben, nun der Segen, den Mose ausspricht über die Stämme, und das war etwa im Jahre 1405 vor Christus, während Jakob ja etwa 1858 vor Christus seinen Segen gesprochen hat. Also Jakob 1858 vor Christus, Mose 1405 vor Christus. Immer der Segen über Stämme. Und hier sagt nun Mose, in 5. Mose 33, Vers 6, Ruben lebe und sterbe nicht, seine Leute sollen zu zählen sein. Also er soll nicht aussterben, aber es wird ein überschaubarer Stamm sein. Er wird nicht die große Masse an Menschen haben. Es wird zu zählen sein, es wird überschaubar bleiben. Also Ruben, so können wir zusammenfassend sagen, er wird degradiert, er verliert den Vorrang aufgrund dieser blutschänderischen, schrecklichen Tat. Das doppelte Erbteil, das an sich ihm sonst als Erstgeborener zugestanden hätte, erhält Ephraim, wie wir in Kapitel 48 letztes Mal gehört haben. Ephraim doppelt praktisch, das doppelte Erbteil, doppelt fruchtbar auf Hebräisch. Und das Fürstentum, aus dem dann auch der Messias hervorgehen wird, aus dem Stamme Ruben, nein, sondern aus dem Stamm Juda, der Löwe aus Juda. Also dadurch hat Ruben sein Erstgeburtsrecht, seine Privilegien verloren. Wenn wir es in der Geschichte, das kann ich nur jetzt in kurzen Auszügen betrachten, weiter verfolgen, dann sehen wir ja schon, dass etwa in der Königszeit, etwa ab David 1000 vor Christus, das Ostjordanland nicht mehr von einem Stamm Ruben gekennzeichnet wird, sondern es heißt dann nur noch Moabiter und Ammoniter östlich des Jordan, während am Anfang ja auch Ruben zur Richterzeit noch da auftaucht, aber er ist immer mehr in der Versenkung da verschwunden, auch besiegt worden und hat nicht sich als Stamm so in dieser Weise erhalten können. Auf diesem Schaubild zur Richterzeit sehen wir noch Ruben zwischen Moab und Ammon, aber das wurde immer mehr zerrieben. Also in der Zeit Davids ist nur noch von Moabitern und Ammonitern die Rede. Östlich des Toten Meeres oder des Jordan, in dem ja, der Jordan mündet ja ins Tote Meer, nicht? Das hängt ja zusammen, das bildet eine einzige Schlucht hier von Nord nach Süd. See Genezareth, Jordan und dann im Süden das Tote Meer. Er unterscheidet dann das westliche Jordanland und das östliche Jordanland. So als einfache geografische Orientierung. Dann unterscheidet man auch das Nordreich, das hauptsächlich dann von Manasse und Ephraim dominiert war, und das Südreich mit Juda und Benjamin, vor allem dann in der Königszeit. Wir wissen ja auch, dass das Nordreich früher besiegt wurde, 722 vor Christus von den Assyrern. Das Südreich mit Juda und Benjamin hat länger standgehalten, das war erst 587 vor Christus von den Babyloniern zerstört worden, Jerusalem, Nebukadnezar, nicht? Wir wissen diese Geschichte, wo dann auch Daniel verschleppt wurde, deportiert. Ja, also Ruben, zwar wird er fortbestehen, dieser Stamm, aber in Kleinheit, kein Einfluss, kein König, kein Prophet kommt aus dem Stamm Ruben. Das ist also dieser Verlust des Erstgeburtssegens. Nun kommen Simeon und Levi. Sie werden zusammen genannt. Es sind auch Brüder, von Söhne von Jakob und Lea, also Vollbrüder, keine Halbbrüder. Und auch sie sind sehr aufbrausend und hitzig vorgegangen. Deshalb werden auch sie kein Privileg haben, zunächst einmal. Und zwar ist uns ja noch bekannt, es war in Kapitel 34, 1. Mose 34, wie sie die Sichemiter erst einmal überlistet haben, sollen sich beschneiden lassen. Und als sie dann frisch beschnitten waren, haben sie sie niedergemetzelt. Nicht? Ganz kurz zusammengefasst. Als sie praktisch wehrlos waren und diese Schmerzen noch hatten. Und in diese Schwäche haben sie ausgenutzt, um sie niederzumetzeln und dazu noch ihre Tiere. Wir lesen in 1. Mose 34 noch einmal einige Verse zur Erinnerung, warum nun auch Simeon und Levi zurückgestuft werden von ihrem Vater Jakob oder Israel. 1. Mose 34, Vers 25 bis 31. Es geschah aber am dritten Tag, als sie wundkrank waren, die Sichemiter, da nahmen die beiden Söhne Jakob, Simeon und Levi, Dinas Brüder, an Dina wurde ja eine Schändung, also Vergewaltigung vorgenommen, da nahm jeder sein Schwert und drangen überraschend in die Stadt ein und brachten alles Männliche um, auch Hemor und dessen Sohn Sichem töteten sie mit der Schärfe des Schwertes, und sie holten Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte. Ihre Schafe, Rinder und Esel nahmen sie samt allem, was in der Stadt und auf dem Feld war, dazu ihre ganze Habe. Alle ihre Kinder und Frauen nahmen sie gefangen und raubten alles, was in den Häusern war. Sie haben da furchtbar gewütet. Und dann aber der Vater, Jakob, aber sprach zu Simeon und Levi, ihr bringt mich ins Unglück, dadurch, dass er mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes. bei den Kanaanitern und Pheresitern, da ich doch nur wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen, und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Sie aber antworteten, soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Aber seht ihr, es war ja eben nicht Auge für Auge, Zahn für Zahn, sondern sie haben in einer unverhältnismäßigen Rachsucht das ganze männliche Bevölkerung, die Bevölkerung dort in Sichem ausgerottet. Und auch noch das Vieh. Das war eine übersteigerte Sache. Sie hätten zwar den Schuldigen nehmen können, aber es wurde nun mit Lüge und Heuchelei und Ausnutzung der Schwachheit ihrer Gegner ein schreckliches Gemetzel veranstaltet. Das wurde schamlos ausgenutzt. Das war mindestens genauso schlimm wie das, was die Sichemiter, es waren ja auch nur einzelne, ja, wenige Personen, die das getan hatten, aber eine Art Kollektivrache. Ja, Simon und Levi, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter, meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung, sagt Jakob, er möchte damit nichts zu tun haben. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Und nun muss man genau lesen, verflucht sei ihr Zorn, steht in meiner Übersetzung. Nicht sie selber, aber ihr Zorn. Ja, er verflucht seine Söhne nicht, aber ihren Zorn. Das war nicht göttlich, das war teuflisch, dieser Zorn. Deshalb sei der verflucht, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Und die Strafe nun? Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Und was ist geschehen? Genauso ist es gekommen in der Geschichte. Simeon wird gekennzeichnet durch drei Eigenschaften. Es ist zunächst einmal der kleinste Stamm bei Moses Volkszählung in 4. Mose 26, Vers 14. Es ist der kleinste Stamm, Simeon. Dann in dem Segen Moses in 5. Mose 33 kommt Simeon gar nicht vor. Simeon fehlt da bei diesem Segen. Das ist sicherlich auch damit begründet. Und schließlich, drittens, ist festzustellen, dass Simeon sein Gebiet mit Juda teilen muss. Das heißt, es ist nur eine Enklave, ein kleines Stück innerhalb von Juda, von diesem riesigen Gebiet Judas. Wenn ihr es da seht, Juda etwa in der Mitte, kann man lesen hier auf dem Schaubild Simeon. Das sind so einige Dörfer und vielleicht auch Städtchen hier, aber es ist verschwindend klein. Eine Enklave, sagt man da, also wie eine Oase in der Wüste, so eingeschlossen innerhalb von Juda. Ja, und bei Levi, wie sieht es da aus? Das ist etwas schwieriger jetzt, ja, weil sich da verschiedene Entwicklungen und Veränderungen ergeben in der Heilsgeschichte. Levi, das ist die Strafe, erhält kein eigenes Land. Kein eigenes Land. Bei Mose nun werden den Leviten 48 Städte zugeteilt. In 4. Mose 35, Vers 1 bis 8. Und davon sind 6 Städte Zufluchtsstädte, in die Menschen fliehen durften, die jemand ohne Willen totgeschlagen hatten. Also aus Versehen, wenn die Axt ausrutscht, beim Holzfällen zum Beispiel. Also keine Mörder, ja, die absichtlich jemanden töten, sondern wo aus Versehen jemand zu Tode kam, die durften flüchten in diese Zufluchtstädte, die von den Leviten in Besitz genommen werden durften, innerhalb der Stämme. Je nach Größe der Stämme mussten verschiedene Städte nach dem mosaischen Gesetz dann den Leviten zugeteilt werden. Das hängt auch damit zusammen, dass die Leviten, die Nachkommen Levis, sich später bewährt haben. Und das zeigt uns auch etwas, worüber wir uns freuen dürfen, auch wenn Schuld vorgefallen ist. Gott schenkt auch die Möglichkeit zur Bewährung in der Heilsgeschichte, aber auch im persönlichen Leben, dass Menschen sich wieder bewähren können, dass sie ja dem Herrn zeigen dürfen, ich habe mich geändert durch deine Kraft. Und dann auch hat auch Mose gnädig mit ihnen gehandelt. Er hat ihnen zwar kein zusammenhängendes Land gegeben, aber Gott hat Mose beauftragt, gib ihnen Städte, wo auch Weideland darum ist. Nicht? Das können wir nachlesen, nur in Auszügen jetzt kurz aus Zeitgründen. In 4. Mose 35 ist es beschrieben. Nur einige Verse daraus. 4. Mose 35, lesen wir ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Ebene Moabs am Jordan Jericho gegenüber und sprach, gebiete den Kindern Israels, dass sie von ihrem Erbbesitztum den Leviten Städte geben, in denen sie wohnen können. Dazu sollt ihr den Leviten auch einen Weideplatz rings um die Städte geben, damit sie in den Städten wohnen und in den Weideplätzen ihr Vieh, ihre Habe und alle ihre Tiere haben können. Und dann heißt ab Vers 6, Und unter den Städten, die ihr den Leviten geben werdet, sollen die 6 Zufluchtsstädte sein, die ihr ihnen zu geben habt, damit dorthin fliehen kann, wer einen Totschlag begangen habt. Und außerdem sollt ihr ihnen noch 42 Städte geben. Alle Städte, die ihr den Leviten gebt, sollen 48 Städte sein, samt ihren Weideplätzen. Also, und wir wissen ja auch, dass Levi dann auch schon zur Zeit von Mose zum Priesterstamm geworden ist und auch weiterhin besonders mit dem Tempel in Verbindung steht, mit dem Opfern und damit eine besondere Gegenwart Gottes auch darstellt innerhalb von Israel. Also dieser Stamm, auch wenn er in dem Vorfahren Levi selber einen schlechten Beginn hatte, ist doch von Gott begnadigt worden, eingesetzt, ganz besonders im Tempel in seiner Nähe zu sein. Stiftshütte zunächst auch, ja, wir wissen ja aus der Geschichte Israels. Ja, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Punkt vergessen zu Levi. Mose selber war auch Levit, ja. Vielen Dank für den Hinweis. Auch Mose aus dem Stamm Levi hervorgegangen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen. Ja, dann kommt etwas ganz Positives. Das hebt sich jetzt als Kontrast ab zur Zeit von Jakob. Im Unterschied zu den Stämmen, die hier schlecht wegkommen, Ruben, Simeon und Levi, wird nun Juda und später auch Josef, diese beiden werden ganz besonders hervorgehoben und ja, gelobt. Übrigens, ich habe noch vergessen, zu den Namen etwas zu sagen, ist auch immer interessant. Ruben heißt ja siehe ein Sohn, Simeon heißt Erhörung, Levi kommt von dem Begriff anhänglich oder angeschlossen. Da hängt auch Bund zusammen, angeschlossen an einen Bund, der Bundesstamm. Und Juda, der nun kommt, heißt Gepriesener oder Gelobter. Und das steht auch hier. Dich, Juda, Vers 8, werden deine Brüder preisen. Deine Brüder werden dich preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein, wie ein junger Löwe und so weiter. Wenn wir einmal Juda betrachten, was vorausgegangen war, der Sohn des Jakob, sehen wir, es gibt hier Negatives, aber auch Positives. Das ist natürlich typisch menschlich. Ja, ist bei uns allen auch so letztendlich. Aber was war das Negative bei Juda? Was besonders negativ war, ist, dass er mit der Tamar ein Verhältnis eingegangen hatte, ein hurerisches Verhältnis, was in 1. Mose 38 beschrieben ist. Und dann wollte er sie töten lassen, als sie schwanger war, und als sie dann enthüllt hat, dass sie von ihm schwanger war, dann sagte er, du bist gerechter als ich. Ja, das ist der Tiefpunkt sicherlich gewesen im Leben des Juda. Negativ war auch einerseits, dass er die Verschleppung seines Halbbruders Josef nicht verhindert hat nach Ägypten, beziehungsweise das hat er nicht verhindert, aber er hat immerhin die Tötung verhindert. Sie wollen ihn zunächst ja töten und Juda war derjenige, der sagt, lasst uns ihn nicht töten, sondern verkaufen. Und dann haben sie ihn ja dieser Karawane mitgegeben, wodurch die Heilsgeschichte weiterging. Josef kam nach Ägypten und konnte dann dort aufsteigen bis zum Vizekönig und damit auch viel Gutes für sein Volk Israel tun, für seine Brüder, die ihn ja verkauft hatten. Aber er hatte das so erreicht, dass er nicht getötet wurde. Und vor allem, und deshalb denke ich auch, wird er hier besonders gesegnet, er hat Buße getan. Ganz klar Buße getan über das, was er und seine Brüder Josef angetan hatten. Auch der Verkauf nach Ägypten war ja nicht recht. Gott hat es aber so gelenkt und zugelassen, weil er Heilsgeschichte geschrieben hat auf diese Weise. Und wir sehen das besonders eindrücklich in 1. Mose 44, die Verse 30 folgende, wo ja Josef seine Brüder auf die Probe stellt und dann sollen sie ja den Benjamin bringen, aber Juda ist derjenige, der das nicht zulässt und sagt, lieber mich, der Vater, dem würde das Herz brechen, wenn auch noch der Benjamin verloren ginge. Und dann ein Ausschnitt aus seiner Rede an den Josef, den er ja noch nicht erkannt hat, erst anschließend gibt sich Josef seinen Brüdern oder Halbbrüdern zu erkennen. Da sagt Juda in Kapitel 44 ab Vers 30, wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht, damit meint er sich, also Juda, dein Knecht hat sich bei meinem Vater, bei Jakob, für den Knaben verbürgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen mein ganzes Leben lang. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hierbleiben, anstatt des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater träfe. Man sieht, er hat wirklich tiefgreifend Buße getan, ist umgekehrt und möchte das wieder gut machen, was auch er damals mitverantwortet hat. Und das war ja das Schlimme, jahrelang seinem Vater Jakob vorgemacht hat, Josef sei nicht mehr lebendig. Und dann noch ein Sohn, Benjamin, tot, das würde der Vater nicht verkraften. Lieber möchte er Juda in die Bresche treten und bei Josef, den er ja noch nicht erkannt hat, aber praktisch beim Pharao eingesperrt werden. Und als das nun geschehen ist, kann dann Josef nicht mehr an sich halten und weint und gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Im nächsten Kapitel, Kapitel 45, haben wir es gelesen. Also Juda, er hat wirklich Buße getan und deshalb erhält er den Vorrang, die fürstliche Vorrangstellung des Erstgeborenen. Auch heute wissen wir ja, die Bezeichnung Jude, nicht? Das kommt ja auch von Juda, nicht von Ephraim und so weiter, obwohl das auch schon für das ganze Volk verwendet werden konnte. Heute sagt man Juden. Hat also selbst heute dem ganzen, auch blutsbestimmten Volk den Namen gegeben. Und das größte Gebiet hat Juda, wie man hier sehen kann, hier unten alles. Es kann aber auch für das Südreich stehen, mit Benjamin zusammen, das was ja recht klein ist. Und dann liegt auf dem Gebiet Judas, wenn ich richtig weiß, auch Jerusalem. Nicht bei Benjamin, bei Juda. Also die Hauptstadt und auch die Heilsstadt. Auch heute die Stadt, die am meisten im Gespräch der Welt ist. Jeden Tag im Radio Israel, Jerusalem und immer der Kampf. Jetzt geht es wieder auch zur Zeit drum, ob Jerusalem wieder zurückgegeben werden soll, die Grenzen vor 67. Also es ist wirklich zentral. Und wir sehen auch diese Verheißung an Juda bereits damals, was damit verbunden ist. Es ist verbunden damit der Sieg über die Feinde. Juda ist ein junger Löwe, er wird die Hand auf den Nacken der Feinde legen. Und dann heißt es in Vers 10, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Dieser Schilo ist ein sehr geheimnisvoller Begriff. Ich denke, die wahrscheinlichste Deutung ist, dass sich das auf den Messias bezieht. Und das bestätigt die Stelle in Offenbarung 5, Vers 5, wo Jesus ja als der Erhöhte erscheint, zunächst als Lamm, das allein würdig ist, die Siegel zu öffnen, und dann heißt es, überwunden hat er Löwe von Juda. Nicht? Der Löwe von Juda, nicht der Löwe von Ruben oder von Manasse oder Gad, der Löwe von Juda. Da kommt es wieder. Also ganz am Ende der Heilsgeschichte kommt wieder Juda. Nun sicherlich aber auch im umfassenden Sinne. Jesus ist von der Herkunft Jude. Das Heil kommt von den Juden, heißt auch im Johannesevangelium. Und deshalb haben wir in ihm das Heil. Dürfen wir nicht gering achten. Aber wir sind mit eingepropft in diesen Ölbaum Israel oder auch Juda. Ja, und dann stehen hier noch einige Beispiele. Dieses Zepter, dieser Herrscherstab. Und dann steht in Vers 11, er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Bei dem Eselfüllen musste ich natürlich an den Einzug Jesu in Jerusalem denken. Auch da ist ein gewisser Hinweis auf das Kommen des Messias. Und dann auch, er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Das deutet hin auf Fruchtbarkeit des Landes, die ja auch teilweise gegeben ist, obwohl hier auch Wüstengebiete damit verbunden sind. Aber ich sehe auch einen Zusammenhang hier, dass er seinen Mantel in Traubenblut waschen wird, zur Offenbarung 19, Vers 13, wenn wir gerade das auch messianisch verstehen. In Offenbarung 19, Vers 13 lesen wir eine fast ähnlich klingende Stelle. Da heißt es, er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Dieser Herrscherstab und Jesus, der Löwe aus dem Stamme Juda, und dann auch sein Mantel ist in Blut getaucht. Sicherlich die Schlachten, die da geführt werden, Harmageddon und so weiter, und dann der Sieg Jesu. Aber hier klingt schon eine gewisse messianische Verheißung an. Und auch diese Reinheit, die Augen dunkler als Wein, seine Zähne weißer als Milch. Wir merken, das geht weit über diesen irdischen Juda hinaus, was da gesagt wird. Das sind also messianische Anklänge, die also nicht überhört werden können. Vor allem, dass dieses Zepter nicht von Juda weichen wird. Und wir wissen ja, dass am Ende der Herrscher auftreten wird, dessen Zepter wirklich nie enden wird, dessen Herrschaft kein Ende hat. Auch dieser Stein, der dieses Standbild bei Daniel 2 zermalmt, dem das ewige Reich gehören wird, wo alle Weltreiche einmal untergehen werden, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und das ist der Löwe von Juda. Offenbarung 5, Vers 5. Die anderen Stämme, dazu möchte ich mich etwas kürzer äußern, auch Jakob selber hat sich in seinem, und zwar Sebulon. Dazu ist auch wenig gesagt. Sebulon bedeutet auf Deutsch Wohnstätte. Sebulon wird an der Küste des Meeres wohnen, am Anlegeplatz der Schiffe, und er lehnt sich an Sidon an. Wenn wir jetzt schauen allerdings, wo liegt denn Sebulon hier auf der Karte? Es liegt ganz oben, ganz nördlich, aber an der Küste direkt liegt Asser. Aber hier im südlichen Bereich von Asser ist ein Tal, Jifttal, wenn ich es richtig lese, Jifttach. Und da und auch in anderen Wegen ziehen Händler vom Meer ins Innenland und die ziehen durch Sebulon hindurch. Das heißt, Sebulon liegt nun oder lag damals zur Richterzeit nicht direkt am Meer, aber es war doch verbunden über die Via Maris. Es war eine bekannte Handelsstraße, die vom Meer ins Innenland zog und musste durch Sebulon hindurch. Es war also sehr stark mit Handel verbunden, dieses Gebiet. Und so hat es also auch vom Segen des Meeres etwas abbekommen. Es mag sein, dass sie vielleicht die Verheißung, dass es bis zum Meer vorrückt, noch irgendwann erfüllen möge. Aber da müssen wir gespannt sein. Dann kommt Issachar. Issachar heißt Belohnung. Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt. Wenn wir auf der Landkarte gucken, dann sehen wir auch, dass Issachar zwischen Sebulon und Manasse so eingeklemmt ist. Es liegt auch in einer gebirgigeren Gegend. Asser liegt ja hier ganz an der Küste, dann geht es immer weiter hoch ins Gebirge. So etwa bis zum See Genezareth, da ist ja Naphtali da noch nördlich. Und es ist ein zähes Volk, wie man aus der Geschichte weiß, Issachar. Auch die Jezreel-Ebene zieht sich durch dieses Gebiet hindurch. Und man weiß auch von Karawanenstraßen, vor allem einer Karawanenstraße zwischen Phönizien und dem Jordangebiet. Allerdings wird Issachar ein fronpflichtiger Knecht. Die Phönizier hatten wohl, so weiß man auch aus der Geschichte, hier einen Frondienst eingeführt, sodass sie nicht wirklich frei geblieben sind, die Bewohner Issachars, jedenfalls nicht zu allen Zeiten. Dan bedeutet auch auf Deutsch Richter. Dan wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Der bekannteste Richter, aus welchem Stamm kommt er? Im Richterbuch? Simson aus Dan, nicht? Nicht alle Richter sind aus Dan gekommen, aber einige und besonders der bekannte Simson, der stärkste Mann der Welt, wie man so sagt, nicht? Auch, war ja sicher auch. Gott hat ihn mit Kraft bestärkt, aber allerdings wahrscheinlich nicht der klügste und auch nicht der moralischste Mann der Welt. Das wissen wir auch, wenn wir diese Simson-Geschichte lesen. Aber trotzdem, auch hier war der Herr gnädig. Er hat auch ihn immer wieder eingesetzt, sogar am Schluss noch, als er schon geblendet war, hat er diese Säulen ja sich festgehalten und hat das ganze Gebäude der Philister zum Einsturz gebracht, einschließlich sich selber damit getötet. Nun, keine große moralische Stärke hatten viele dieser Richter, aber Gott hat sie trotzdem gebraucht für mancherlei Siege. Und das Gebiet Dan, wie schon am Anfang erwähnt, bevor ich den Text verlesen habe, lag ursprünglich zwischen Ephraim und Juda, also im südlichen Bereich, in der Nähe der Küste, aber nicht ganz bis zur Küste. Und das war auch das Problem. Sie wollten immer bis zur Küste vorstoßen, aber da waren die philistäischen Stämme und haben ihnen das verbaut. Die Philister sehen wir auch da unten an der Küste, nicht? Das ist der ewige Kampf in Israel gegen die Philister, auch zur Zeit der Könige immer wieder, Saul besonders und David. Und dann sind die Daniter durch Ephraim, durch das Gebirge und die anderen Stämme hindurchgezogen, bis ganz in den Norden und nördlich noch von Naphtali. Ganz oben haben sie dann allerdings in einer blutigen Aktion die Stadt Lachisch besiegt. Das wird in Richter 18 beschrieben und haben dann das umbenannt in Dan. Ihr seht also ganz oben auch noch einen Ort, der Dan heißt. Das war früher Lachisch und ist in der Richterzeit durch einen Eroberungszug von den Danitern eingenommen worden. Dan ist dann der nördlichste Stamm geworden durch diese Eroberung. Man spricht auch immer wieder, etwa in 1. Samuel 3, Vers 20 und anderen Stellen, wenn man die Nord-Süd-Ausdehnung des gesamtisraelitischen Gebietes zum Ausdruck bringt, vom Begriff von Dan bis Beersheba. Ja, von ganz Norden Dan bis ganz Süden Beersheba. Ja, jetzt möchte ich aber etwas erwähnen. Ich habe das kürzlich gehört bei einem Bruder, der meint, der Antichrist würde aus dem Stamme Dan kommen. Da gibt es ja die Theorie, hört man immer wieder. Es werden drei Gründe genannt, und zwar, was hier auch steht. Ich möchte es einfach mal zitieren. Dan wird eine Schlange am Weg sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. Und dann auch das Gebet, o Herr, ich warte auf dein Heil. Also wie eine Schlange, Dan. Das zweite Indiz ist, dass in 1. Mose 3 ja auch die Rede ist von der Schlange, die in die Ferse sticht, aber der Sohn der Frau, also der Messias, wird der Schlange den Kopf zertreten, dieser Zusammenhang. Und dann fällt natürlich auch auf, dass in Offenbarung 7 bei den 12 Stämmen, bei den 144.000, der Stamm Dan ausgerechnet fehlt. Und daraus konstruieren manche nun die Ansicht, dass der Antichrist da aus Dan kommen könnte. Aber ich sage, es ist kaum mehr als eine Spekulation. Es gibt verschiedene Deutungen, warum Dan fehlt. Aber es ist nicht ganz auszuschließen. Ich halte es allerdings doch für spekulativ. Ich wollte es aber erwähnen, gerade diese Stelle mit der Schlange. Und auch dieser Ausruf ist hier schon sehr auffallend. O Herr, ich warte auf dein Heil. John MacArthur schreibt hierzu: Dan, dessen Name Richter bedeutet, wurde Vater eines aggressiven Stammes, der auch in der Nation richtete, aber nicht für moralische Stärke oder religiöse Treue bekannt wurde. Dan verwarf später sein zugeteiltes Land und zog in den höchsten Norden Israels um. Jakobs abschließendes Flehen drückte aus, dass er für die Zeit, wenn wirklich Heil nach Israel kommen würde, dass er für Dan hoffte. In der Liste der Stämme aus Offenbarung 7 fehlt Dan jedoch. Ja, man weiß nicht, was mit diesem Stamm passiert ist, aber jedenfalls hat er in der Offenbarung dann keine Bedeutung mehr. Jedenfalls keine positive. Dann kommt Gad. Das wird jetzt wieder recht kurz alles. Ist immer nur ein Satz. Den Gad drängt eine Schar, aber er drängt sie zurück. Wenn ihr auf der Landkarte schaut, wo liegt Gad? Gad liegt östlich des Jordans. Das heißt, er liegt direkt im Angriffsgebiet von der arabischen Wüste her, wo die ganzen Stämme kommen, besonders auch die Ammoniter kommen östlich hier. Es war also die Grenzgebiete, die waren natürlich besonders gefährdet. Und deshalb hat er diese gute Verheißung bekommen, denn Gad, Entschuldigung, habe ich jetzt dann gesagt, ich meine natürlich Gad, denn Gad drängt eine Schar, aber er drängt sie zurück. Das heißt, der Herr schenkt dem Gad Sieg immer wieder. Und Gad bedeutet auch Glück. Der Begriff für Glück steckt da drin. Genauso wie bei Asser übrigens, auch Glück. Im Sinne von Fruchtbarkeit bei Asser. Das ist der nächste Stamm. Vers 20. Fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen. Jetzt ratet mal, warum Asser so besonders fruchtbar ist. Wenn ihr mal auf der Landkarte schaut, ist das nicht schwer zu erraten. Nun, das Gebiet liegt also hier in der Küstenebene, ganz im Norden des gesamtisraelitischen Gebietes. Und da weiß man ja, dass dann so die Winde viel Regen auch bringen können und dass es so oft auch Tiefland ist, und das ist auch so, vor den Gebirgen regnet es sich dann ab und da wächst auch gut. Fruchtbarkeit, Fettes ist sein Brot. Naphtali. Naphtali ist dann wiederum ein Gebirgsstamm. Naphtali ist eine losgelassene Hirschkuh. Man kann sich gerade vorstellen, so wie Naphtali als Hirschkuh über das Gebirge marschiert und hier herumtobt, also auch ein kriegerisches Volk. Losgelassen Hirschkuh, das klingt schon sehr kriegerisch und kämpferisch. Und dann heißt noch, er kann schöne Worte machen. Das ist jetzt durchaus nicht negativ gemeint, sondern auch im Sinne von Dichtkunst. Und es ist uns auch überliefert in Richter 5, ein Siegeslied. Deborah und Barak hatten ja den Sieg errungen. Und da wird gesagt in Richter 4, Vers 7, dass Balak aus dem Stamme Naphtali war, der so gute Worte machen kann.
Also auch eine dichterische Gabe, die hier im Segen liegt. Wir wollen auch diese Dinge nicht gering achten, nicht nur die Fruchtbarkeit, nicht nur den Sieg, sondern auch die poetische Gabe. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, es ist auch unübertreffliche Poesie, die Gott selber geschenkt hat. Keine Dichtung in dem Sinne, wie man jetzt vielleicht denken könnte, dass es erfunden wäre, aber eine dichterische Kunst, etwa auch das Buch Hiob und anderes. Und so auch das Siegeslied von Deborah und Barak. Ja, und dann kommt der Josef. Das möchte ich jetzt gar nicht so ausführlich machen, weil das hatten wir ja im Prinzip schon letztes Mal betrachtet. Josef, praktisch Ephraim und Manasse, die Söhne Josefs, die geboren waren, schon bevor Jakob nach Ägypten gekommen war. So hatten wir es doch betrachtet letztes Mal, nicht? Ja, wie war das mit den Söhnen? Sind die Söhne, die Gott mir hier geschenkt hat. Und er hat ja diese adoptiert. Diese Söhne, die geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin. In 1. Mose 48, Vers 5 nachzulesen. Die sollen Jakob Israel angehören. Und es sind eigene Stämme. Wenn jetzt Jakob Israel hier von Josef spricht, dann meint er damit Ephraim und Manasse. Das muss man sich vor Augen halten. Weil es wird immer so gesehen, dass in den Lenden Josefs schon die Stämme dann enthalten sind, Ephraim und Manasse, die Kinder. Ihr versteht, das ist typisch biblische Sprache, wo dann immer schon mitgedacht wird in die folgenden Generationen hinein. Und auch dieser Segen bezieht sich ja, wie schon am Anfang erwähnt, nicht nur auf die direkten leiblichen Söhne des Jakobs, sondern auf die ganze Nachkommenschaft, auf die ganze Heilsgeschichte. Man denkt so im biblischen Denken, dass praktisch in den Ländern der Stammväter schon die ganze Nachkommenschaft, die ganzen Generationen, nicht nur eine Generation, enthalten ist. Und das wird dann schon mitgesegnet. Ja, und das sehen wir auch bei den Stammbäumen immer wieder. Da heißt manchmal, war der Vater von dem, aber manchmal war es auch schon der Großvater, der Urgroßvater. Das heißt, werden manchmal auch Generationen übersprungen und die Urahnen sind noch als Kinder angesprochen. Muss man immer bedenken, wenn man die Bibel richtig verstehen möchte. Ja, also Josef, ich möchte nur noch mal ganz kurz ein paar Punkte wiederholen. Ein junger Fruchtbaum, Fruchtbarkeit, sein Bogen unerschütterlich, er wird Sieg behalten im Kampf. Und vor allem wird hier Gott mit vier verschiedenen Bezeichnungen erwähnt, ganz besonders die Nähe des Herrn. Gott deines Vaters, er wird dir beistehen, der Allmächtige El Shaddai, er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel, aus der Tiefe, der Brüste und des Mutterschoßes, Fruchtbarkeit in der Schöpfung, Regen und Wachstum und eben auch Nachkommenschaft. Und die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Und er ist der Geweihte unter seinen Brüdern. Josef. Und nun Benjamin. Benjamin, den hatten wir in Kapitel 48 noch nicht. Deshalb möchte ich dazu noch kurz etwas sagen. Benjamin heißt ja Sohn der rechten Hand. Josef und Benjamin sind ja die einzigen Söhne der Rahel. Und bei der Geburt von Benjamin ist ja die Rahel gestorben. Benoni, Sohn der Schmerzen. Aber dann hat der Vater ihn Benjamin, Sohn der rechten Hand, genannt. Und er war wohl neben Josef der Sohn, den er besonders mochte, von seiner Rahel. Wobei wir nachher sehen, dass er aber dort begraben werden möchte, wo die Lea begraben ist. Nicht an diesem Baum, wo die Rahel begraben ist, sondern in der Höhle, wo auch die Vorfahren sind mit ihren Frauen, die Erzväter, in der Höhle Machpelah. Also da hat sicherlich auch Jakob etwas gelernt. Diese Bevorzugungen und die Lieblingsfrau und so weiter, das ist nicht immer gut, wenn man dann auch Kindern dem einen den Vorzug gibt vor dem anderen. Das sollte nicht sein, sondern wir sollten fair sein und liebevoll zu allen unseren Kindern. Und ist auch bei uns so, wenn die Tabitha zu mir kommt und einen Kuss bekommt, dann will auch der Samuel einen Kuss. Ja? Das darf man da nicht verweigern. Und ich denke, bei euch ist das ja auch so. Wir sollten da nicht parteiisch sein. Bei Tams, da kommen dann immer gleich, wie viele auf einmal wollen einen Kuss von Papa. Ja, also wenn zwar die Kinder klein sind natürlich. Später ist es aber auch im übertragenen Sinne auch so, nicht, dass wir diese Unterscheidungen nicht so machen sollten. Und wir haben sie ja wirklich auch alle gleich lieb. Benjamin nun ist ein reisender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Das hat mich auch überrascht, als ich es gelesen habe, weil ich ja immer dachte, naja, neben Josef, der Benjamin, das ist ja eben dieser besonders beliebte Sohn, aber hier spricht ja Gott durch Jakob. Das sind keine menschlichen Vorrangordnungen mehr im Spiel, sondern Gottes Offenbarung an Jakob. Und er sagt voraus, ein reisender Wolf. Und wenn wir die Geschichte Israels betrachten, möchte ich nur mal ein Beispiel rausgreifen, wo der Stamm Benjamin, der Stamm, um den geht es ja hier auch, sich ganz besonders daneben benommen hat. Wisst ihr das aus der Geschichte? Ja, einige nicken, die anderen noch nicht. Ich habe das heute auch nochmal nachgelesen. Es ist wirklich grauenvoll, was da passiert ist. Ja, es wird beschrieben in Richter 20, 19, 20, 21, in diesen Kapiteln, dass da eine Schandtat geschehen ist in Gibea, eine Stadt in Benjamin. War ein Levit, über den wollten sich einige hermachen, eine homosexuelle Handlung, ähnlich wie bei Sodom und Gomorra. Und dann hat ein älter Mann, der ihn aufgenommen hatte, ihm stattdessen, ja, es war seine Frau oder seine Tochter oder Nebenfrau, Nebenfrau. Ah, der Reisende, richtig. Der Levit hat seine Nebenfrau stattdessen. Dann haben sie ihn gegeben und dann haben sie sich über die hergemacht, bis sie tot war. Und dann hat er, und ich sage jetzt so, sie zerteilt in 12 Stücke und hat das in die Stämme verschickt. Und das war ein dermaßen schreckliches Ereignis, dass dann ein Krieg entstand. Und das ist genauso schrecklich nun zwischen den Stämmen Israels und Benjamin, diesem Stamm Benjamin. Und die Benjaminiter haben diese Schandtat zugedeckt. Sie haben die Leute nicht ausgeliefert, die das gemacht haben. Das wäre ja der richtige Weg gewesen, diese auszuliefern, vors Gericht zu stellen, zu verurteilen. Aber nein, unbegreiflicherweise, der ganze Stamm Benjamin ist gegen seine Bruderstämme aufmarschiert. Und es gab ein schreckliches Gemetzel mit zigtausenden Toten. Also deshalb hier ein reisender Wolf, am Morgen verzehrt der Raub und bis zum Abend verteilt der Beute. Und auch Saul, der erste König, es war übrigens nicht Gottes Wille, dass es Könige geben sollte. Sie wollten Könige wie die Nachbarvölker, ungehorsam. Und es ist viel Elend daraus erwachsen. Immer wenn wir nicht auf Gottes Stimme hören und eigenmächtig handeln, dann wird kein Segen daraus erwachsen. Und dieser erste König war Saul. Es war Gottes Gnade, dass er später gute Könige wie David geschenkt hat oder Josia und andere. Aber grundsätzlich wollte er es nicht. Und Samuel, der Prophet, hatte ja noch davor gewarnt. Nun, aber Saul aus Benjamin, aus dem Stamm Benjamin, ja, Benjaminit, er hat viele Kriege geführt, grausame Kriege, und ist ja dann auch immer mehr vom Herrn abgefallen. Die Frage ist, ob er überhaupt bekehrt war, ist eine andere Frage. Das heißt einmal, er hat vom Geist Gottes, war vom Geist erfüllt und so weiter, aber er ist eine sehr schwierige Gestalt gewesen, sehr eigenwillig und hat immer versucht, seinen Willen durchzusetzen, auch gegenüber Gott. Und das kann der Herr nicht segnen. Und dann gibt es auch ein positives Beispiel aus dem Stamm Benjamin, auch ein Namensvetter von Saul. Saulus war auch ein Benjaminit. Und das war auch ein sehr aggressiver Mann. Zunächst hat er die Christen verfolgt, ja, auch hier wie ein reisender Wolf, aber dann ist sein Herz verändert worden, als er den auferstandenen Herrn erkannt hat vor Damaskus, als Christus sich ihm offenbart hat. Da wurde er aus einem Christenverfolger ein Jünger Jesu Christi. Und wir dürfen bis heute von diesem Segen zehren, der uns durch den Apostel Paulus überliefert ist in seinen Briefen, auch in der Apostelgeschichte. Ja, so kann auch aus Benjamin Gutes kommen und auch aus den anderen Stämmen, denn es sind auch immer einzelne Menschen in diesen Stämmen und so auch in unserem deutschen Stamm. Ja, wir dürfen keine Kollektivschuld zuteilen, das möchte ich noch sagen dazu, wo irgendein Volk oder Stamm ist. Es geht immer um den Einzelnen. Ich denke, das hat Jakob auch berücksichtigt. Und doch hat er vorausgesehen, wie auch Völker in Schuld fallen können und wie sie doch wieder begnadigt werden können. Wir haben es bei den Leviten gesehen, wir haben es auch bei anderen Stämmen gesehen, auch bei Benjamin, das aus einem Stamm Benjamin, der so ein reisender Wolf war, zwischendurch ein Saulus, ein Paulus erwachsen konnte. Das ist doch ein Segen. Ja? Und so wollen wir auch immer offen sein für Gottes Führung, auch überraschende Führung, auch in unserem Leben und ihm danken, dass ihm der Sieg gehört. Amen.